Hallo, hallo, hallo. Schön, dass du wieder reinhörst. Es ist jetzt viel länger her, als ich es eigentlich vorhatte. Aber endlich habe ich es geschafft und nehme diese Folge auf. Ich sitze hier auf dem Boden, wie fast immer, habe mir eine Tasse Tee gekocht. Die ist zwar kalt, aber ich liebe kalten Tee. In diesem Tee hat es ganz viel Gänseblümchen und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Gänseblümchen stehen so ein bisschen für Happiness und super magenmild und jetzt auch in der Schwangerschaft eine gute Sache. Es sind auch andere Kräuter drin, aber die Gänseblümchen, die machen mich glücklich, besonders weil ich im Urlaub war. Und da war es jetzt 3 Wochen sonnig, sonnig, sonnig. Und draußen regnet es jetzt gerade, während ich aufnehme, in Strömen. Ich bin ein Stück weit auch froh drum. Wir hatten ja so viele, also eine riesige Trockenheit hier. Und die Hitze ist in der Schwangerschaft einfach nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Aber es ist schon krass, wenn es wieder grau ist und nicht, ja, die Sonne so die Kraft überträgt, dann tut es gut, ein bisschen Gänseblümchentee zu trinken. Ich möchte aber nicht über Gänseblümchentee sprechen, sondern über was ganz anderes, aber auch über ein Getränk, und zwar über Koffein, über Kaffee. Weil ich mich in meinen Ferien, in den vergangenen Wochen sehr stark nochmal mit Koffein auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, dass einfach sehr viel Halbwissen herumschwadert, dass es ganz viele Empfehlungen gibt. Wenn du schwanger bist wie ich oder dich für Schwangerschaft interessierst oder auch im Kinderwunsch bist, dann hast du vielleicht gehört, das hört man immer mal wieder, 2 Tassen Kaffee in der Schwangerschaft sind komplett unproblematisch. Das sind Leitlinien, das wird so rausgegeben und das stimmt meiner Meinung nach aber nur bedingt und ist ein nicht so ganz differenziertes Bild. Und warum, das möchte ich dir in dieser Folge erklären. Und ich teile mit dir einfach das, was ich rausgefunden habe, aber habe keinen Anspruch hier auf vollständiges Wissen. Ich werde euch in den Shownotes alle Quellen, die ich benutzt habe, verlinken, dass ihr euch selbst informieren könnt. Aber ich hoffe, dass es trotzdem etwas hilfreich ist und ich euch ein paar Gedanken dazu mitgeben kann. Vielleicht so ganz grundsätzlich. Koffein, also der psychoaktive, und das finde ich ganz wichtig, es ist ein psychoaktiver Stoff, den wir eben im Kaffee aufnehmen, aber es ist ja nicht nur Kaffee, es ist auch in Matcha, einfach in geringeren Mengen, Mate und so weiter. Aber Koffein passiert die Plazenta. Und die Plazenta ist wie ein Filter, da gehen gewisse Sachen durch, gewisse nicht. Koffein geht durch, das heißt, das Koffein, das landet beim Baby und das Baby kann es aber noch nicht selbst abbauen. Also dieser Abbau, der muss weiterhin über die Mama funktionieren. Und die Krux daran ist, dass in der Schwangerschaft aber dieser Abbau immer, immer langsamer wird. Also je weiter die Schwangerschaft fortschreitet, desto langsamer ist dieser Abbau von Koffein auch im mütterlichen Organismus. Und natürlich bedeutet das einfach, dass das Baby einen Koffeinkick abkriegt. Und man hat Studien gemacht, die gesagt haben, ja okay, aber diese geringe Exposition, die schadet dem Kind nicht nachweislich. Das heißt, bis 200 Milligramm täglich ist verkraftbar. Und ich frage mich, ja, stimmt das wirklich? Was ist Koffein eigentlich? Wie gesagt, Koffein ist psychoaktiv und wirkt an den Adenosinrezeptoren. Diese Adenosinrezeptoren sind dafür da, auch Müdigkeit respektive Schlafdruck anzuzeigen, weiterzugeben. Adenosin ist ein Signalmolekül und es entsteht im Zusammenhang mit Wachheit und auch mit Energieverbrauch. Das heißt, wenn ich lange wach bin, am Morgen ist dieser Adenosinspiegel noch relativ tief. Und im Verlauf des Tages steigt es an und steigt es an und steigt es an. Das Hirn merkt so, oh, okay, mein Mensch ist langsam so ein bisschen müde oder wäre langsam so ein bisschen ausgelaugt und müsste sich langsam hinlegen. Und dieses Phänomen beschreiben wir als Schlafdruck. Und der Witz beim Koffein ist, dass Koffein strukturell ganz, ganz ähnlich aussieht wie Adenosin. Und dadurch auch an die gleichen Rezeptoren rangeht. Sie wirken aber anders. Man spricht von einem kompetitiven Antagonisten, also er geht an die gleichen Rezeptoren, wirkt aber anders. Das heißt, das Koffein, das entfernt das Adenosin schlussendlich nicht. Also das Adenosin ist immer noch da, aber weil ja die Rezeptoren blockiert sind, kann das Adenosin seine volle Wirkung nicht entfalten. Also das heißt, der Schlafdruck, der wird eigentlich nicht aus dem Körper beseitigt, sondern so wie gekoppert, also so maskiert. Wenn dann das Koffein abgebaut wird, dann spürt man die Müdigkeit. Dann setzt das Adenosin wieder an die Rezeptoren an. Und dadurch haben wir das Gefühl, wenn wir Kaffee trinken, natürlich, dass wir wach sind, dass wir aufmerksam sind, dass, ja, wir spüren einfach diese Müdigkeit nicht so sehr. Also ich finde wichtig zu verstehen, sehr stark vereinfacht, also Koffein verhindert, dass das Gehirn Müdigkeit wahrnimmt, aber das heißt nicht, dass nicht Müdigkeit eigentlich im Gehirn da ist, ne? Das ist ja eigentlich sehr, sehr logisch. Ja, also Koffein wird nach dem Konsum vom Magen aufgenommen. Das geht dann ins Blut und geht übers Blut auch über die Blut-Hirn-Schranke, eben ins Gehirn und eben aber auch in die Plazenta. Übrigens, das wissen Stillende, auch in die Brust, also ins Brustdrüsengewebe. Und die Wirkung, wie stark das beim einzelnen Menschen dann im Körper ankommt und in den verschiedenen Regionen ankommt, das hängt nochmal von ganz, ganz verschiedenen Faktoren ab. Das bedeutet also natürlich, klar, wenn ich 5 Tassen Kaffee am Tag trinke, habe ich natürlich einen höheren Koffeingehalt in meinem Körper, als wenn ich nur eine Tasse trinke. Aber je nachdem, was ich für Medikamente nehme oder je nachdem, ob ich zum Beispiel rauche oder nicht rauche, je nachdem, wie schwer ich bin, ist es nochmal unterschiedlich. Und was eben da auch so ein Faktor ist, was also diesen Unterschied macht, wie stark dieser Koffeingehalt in dem Körper ist, ist eben auch Schwangerschaft und wie weit fortgeschritten diese Schwangerschaft ist. Also wenn ich im 9. Monat bereits schwanger bin und mein Organismus ganz, ganz anders arbeitet und der Stoffwechsel eben anders ist, dann werde ich einen höheren Koffeingehalt im Blut haben, als wenn ich noch im 4. Monat dieselbe Menge Kaffee getrunken habe. Koffeingehalt im Körper ist eben nicht nur, wie viel Kaffee ich trinke oder wie viel Milligramm jetzt eben schlussendlich in diesem Kaffee drin sind, sondern eben auch, wie wird das vom Körper aufgenommen und verstoffwechselt. Genau, ja, wie wird Koffein abgebaut? Und das ist wichtig, wenn wir eben verstehen wollen, warum je weiter die Schwangerschaft fortschreitet, warum das da reinspielt. Also, ich versuche das mal so zu erklären. Was viel metabolisiert ist, die Leber in diesem Sinn, in diesem Fall tatsächlich auch. Der Großteil des Koffeins wird auch in der Leber metabolisiert. Und das ist ein Enzym. Dieses Enzym, das nennt man CYP1A2. Ich werde das jetzt einfach dieses Abbauenzym nennen, weil ich muss sonst immer auf meinen Spickzettel gucken. Und eben dieses Enzym, das baut etwa 90%, vielleicht 95% des Koffeins im Metabolismus ab. Und diese Halbwertszeit, die ist eben je nachdem sehr unterschiedlich. Und das ist wichtig. Die Halbwertszeit bei einer Tasse Koffein oder eine Tasse Kaffee rechnet man etwa rund bei 5 Stunden. Aber wie gesagt, sehr viele verschiedene Faktoren machen, dass diese Halbwertszeit sich etwa verändert. Eine Halbwertszeit ist einfach die Zeit, wo dann, also wenn wir sagen, wir nehmen tatsächlich 200 Milligramm Koffein auf, wann sind also nur noch 100 Milligramm übrig? Und normalerweise in so einem 0815 Standardstoffwechsel, den es nicht gibt, ist es aber etwa, sind es 5 Stunden. Das heißt, wenn ich eine Tasse Kaffee trinke, da sind etwa so 80 bis 120 Milligramm Koffein drin, dann dauert es 5 Stunden bis noch 40 bis eben je nachdem 60 Milligramm da sind und dann nochmal 5 Stunden bis nochmal die Hälfte da ist und und. Das ist ja auch der Grund, warum auch nicht schwangeren Menschen geraten wird, irgendwie, ich glaube, nach 14 Uhr kein Koffein mehr zu trinken, dass man wirklich, wirklich, wirklich kein Koffein mehr an diesen Adenosinrezeptoren dran hat, wenn man denn einschlafen möchte am Abend. Also ich glaube, der Takeaway, der mir hier an diesem Punkt wichtig ist, ist einfach so diese Koffeinexposition. Die hängt nicht nur davon ab, wie viel getrunken wurde, sondern eben wie schnell ein individueller Körper fähig ist, diese Substanz zu verstoffwechseln, also zu eliminieren. Ja, und eben in der Schwangerschaft kann das der Körper nicht mehr so gut. Und diese Fähigkeit von diesem Abbauenzym nimmt im Verlauf der Schwangerschaft ab, das haben wir ja schon gesagt. Und da gibt es spannende Studien dazu, wie schnell das passiert. Also im ersten Trimester ist es so ein bisschen verlangsamt, aber auch noch nicht sehr gravierend. Im zweiten Trimester nimmt es weiter ab und dann im dritten Trimester vor allem ist diese Verlangsamung sehr viel stärker. Und da gibt es, was ich da gefunden habe, unterschiedliche Studien, die da sehr, sehr unterschiedliche Halbwertszeiten nennen. Eine Untersuchung zum Beispiel, die ich gefunden habe, fand in den letzten Schwangerschaftswochen so eine durchschnittliche Halbwertszeit von etwa 10,5 Stunden gegenüber von etwa 3 bis 5 Stunden außerhalb von der Schwangerschaft. Also da sieht man so, okay, es hat sich, je nachdem mit welchen Zahlen man rechnet, verdoppelt bis hin zu verdreifacht. Und also der Koffeinabbau dauert etwa 3-mal länger. Aber wenn wir jetzt mal annehmen, diese Halbwertszeit sind jetzt 10 Stunden. Also bei dieser angenommenen Halbwertszeit von 10 Stunden sind dann 10 Stunden nach 2000 Kaffee, man sagt ja, 2000 Kaffee sind in der Schwangerschaft okay, es werden dann 200 Milligramm Koffein, nach 10 Stunden noch 100 Milligramm im Körper. Das bedeutet, wenn ich sie gerade schon am Morgen 2 Tassen Kaffee getrunken habe, dann, ja, 10 Stunden später, dann bin ich am Abend immer noch auf 100 Milligramm, was so bei einem im normalen Stoffwechsel einer ganzen Tasse Kaffee entspricht. Finde ich schon noch viel. Also ich kann mit einer Tasse Kaffee am Abend nicht mehr gut schlafen. Und dann erst nach 20 Stunden, also einen Tag später, wenn es immer noch 50 Milligramm, also eine halbe Tasse Kaffee. Jetzt aber, wenn ich am nächsten Tag, am Morgen ja wieder 2000 Kaffee trinke, dann erhöht sich das ja, dann habe ich ja schon 250 Milligramm Intus und, und. Also ihr seht, wir haben da eigentlich ein Problem, dass diese 2000 Kaffee am Tag nicht einfach 200 Milligramm sind, die gleich abgebaut werden, wie bei einer unschwangeren Person, sondern dass sich das auch, je nachdem, wie viel man trinkt, einfach summieren kann. Also, dass die Mutter viel langsamer verstoffwechselt, das ist sehr, sehr gut belegt. Also da gibt es ganz klare Studien. Und ich frage mich, ob das den Menschen teilweise wirklich so bewusst ist. Das betrifft jetzt mal die Mama. Wir müssen aber auch über das Baby sprechen. Und das Baby ist ja genau demselben Koffeingehalt ausgesetzt. Also da gibt es auch eine Studie dazu, da wurde bei Kaffeetrinkerinnen gerade nach der Geburt aus der Nabelschnur Blut entnommen vom Baby. Und dieses Blut wurde getestet und da hat man gesehen, dass die Konzentration von Koffein im Blut derselben Konzentration wie im Blut der Mama entsprochen hat. Also Baby und Mama, die haben gleich viel Koffein-Intus. Und ja, was macht das beim Baby? Wichtig, da zu verstehen ist eben, geht über die Plazenta. Wir trinken Kaffee, das geht ins Blut, das Blut geht in die Plazenta, also über die Plazenta und dementsprechend zum Baby. Und der Koffein wird nicht nur nachgewiesen im Nabelschnurblut, sondern auch im Fruchtwasser und auch im Pipi vom Baby. Die entscheidende Frage ist also nicht, ob Koffein das Baby erreicht, das tut es. Die Frage ist, gibt es Folgen? Und als ich vor ein paar Wochen, sind es mittlerweile schon, auf Instagram geteilt habe, dass ich weitgehend versuche, auf Koffein zu verzichten, hat sich eine sehr schlaue Hebamme eingeschalten und ja, die sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hat, das Halbwissen auf Instagram aufzuräumen und nur evidenzbasierte wissenschaftliche Meinungen gelten zu lassen, was ich manchmal sehr schade finde, weil einfach auch die Wissenschaft auch ihre Schwachstellen hat. Aber hat sich so eine Hebamme gleich eingeschaltet und gesagt, stopp, ist überhaupt kein Problem, Koffein in der Schwangerschaft, das weiß man, das darf man. Man darf 2000 Kaffee trinken. Und das Argument war dann, ja, auch bei Frühgeborenen wird Koffein als Medikament abgegeben. Und das stimmt, das wusste ihr auch schon davor. Und zwar zur Atemunterstützung wird tatsächlich Koffein frühgeborenen Babys verabreicht. Aber ich glaube, nur weil man etwas als Medikament bei einer Kosten-Nutzen-Abwägung einsetzt, heißt es noch lange nicht, dass es nicht auch Nebenwirkungen geben kann und vielleicht nicht so ganz optimal ist. Also ich fand diesen Vergleich ein bisschen schräg. Ich habe während meiner Geburt beispielsweise vor 9 Jahren auch ein Medikament bekommen, ein sehr, sehr starkes Opiat, das super starke Nebenwirkungen hat und schwersüchtig macht. Und das heißt nicht, dass es komplett unproblematisch ist, es jeden Tag zu konsumieren. Jetzt die Frage, Baby, kann das Baby das Koffein abbauen? Und das ist nicht so. Und das ist wirklich wieder dieses Enzym, ich gucke nochmal auf meinen Speckzettel, CYP1A2, das ist in der Leber beim ungeborenen Baby noch nicht aktiv. Und diese Aktivität, die kommt dann erst, wenn das Baby eben geboren wurde und dann auch heranreift. Also das Baby ist angewiesen auf die Mama, auf den Körper der Mama. Und das Koffein kann auch in das Fruchtwasser. Der Fötus, der produziert ja Urin, der macht Pipi ins Fruchtwasser, schluckt dann dieses Fruchtwasser wieder. Und das ist auch ein Teil dieses Kreislaufs, in dem diese Exposition dann wie verlängert werden kann. Also, ne, Koffein geht raus mit dem Pipi und das Baby nimmt es dann aber nochmal auf. Und diese Kombination aus Plazenta, also dass ein Plazenta-Transfer passiert vom Koffein, diesem unreifen Stoffwechsel, also dass die Leber vom Baby das noch nicht kann und dass die Mama gleichzeitig viel, viel weniger schnell Koffein selbst abbauen kann, das erklärt, warum dann diese Exposition beim Baby viel länger dauert und dass das Baby länger Koffein ausgesetzt ist. Und wie gesagt, wenn jemand regelmäßig mehrere Tassen trinkt und sich das dann hoch multipliziert, dann ist einfach immer Koffein auf dem Baby. Und da habe ich so ein bisschen recherchiert, was da theoretisch denkbar ist, aber natürlich wurden keine Studien an den ungeborenen Babys gemacht. Das Baby hat auch Adenosinrezeptoren. Das heißt, auch da werden diese blockiert. Und Adenosin spielt tatsächlich aber eine Rolle bei der Entwicklung. Spielt eine Rolle bei der neuronalen Entwicklung. Es spielt eine Rolle bei der Sauerstoffanpassung. Es spielt eine Rolle bei der Regulation von Blutfluss und so weiter. Das heißt, wir machen da eine Veränderung in ein System, das gerade heranreift. Und diese Mechanismen, die ich mir da überlegt habe, die finde ich plausibel, so. Aber wie gesagt, das beweist noch lange nicht, dass es jetzt relevante Schäden beim Baby gibt, wenn man jetzt die ganze Schwangerschaft übergedacht hat, ja, 2 Tassen pro Tag sind voll easy. Also ich möchte hier auch keine Angst machen. Aber ich möchte, meine Haltung ist es meistens, ihr fragt weiter nach, recherchiert weiter nach, weil die Dinge doch meistens eben komplexer sind. Ich habe hier so eine kleine Liste gemacht, was wissenschaftlich gut belegt ist, was nicht so ganz belegt ist, also wahrscheinlich ist, aber nicht so ganz sicher belegt, aufgrund der Studien, die gemacht werden können, aufgrund der Ethik, aufgrund von Messproblemen und so weiter und was einfach so Thesen sind, aber weiterhin einfach unsicher bleibt. Was ist gut belegt? Koffein blockiert Adenosinrezeptoren, wird über die Leber metabolisiert und dass dieses Abbauenzym während der Schwangerschaft sinkt. Dadurch verlängert sich die Koffein-Halbwertszeit, also gegen Ende der Schwangerschaft besonders, braucht der Körper einer schwangeren Frau deutlich länger, bis zu 3-mal länger, um Koffein wieder abzubauen. Koffein passiert die Plazenta, kommt beim Baby an. Das Baby hat eine fast dieselbe Konzentration im Blut und kann das Koffein nicht selber abbauen. Es gibt Beobachtungsstudien, die zeigen eine dosisabhängige Assoziation mit tatsächlich Schwangerschaftsverlust bei hohen Konzentrationen, also eben dosisabhängig und auch reduziertem Wachstum. Also die Babys von Menschen oder Menschen, die viel Koffein in der Schwangerschaft getrunken haben, zu sich genommen haben, die sind tendenziell kleiner gewesen. Bei Frühgeburt besteht kein abschließendes, überzeugende Evidenz. Das kann man einfach nicht fix sagen. Dann, was ist wahrscheinlich, aber nicht endgültig bewiesen? dass eben dieses reduzierte Geburtsgewicht real ist bei viel Koffeinkonsum und das Risiko eher kontinuierlich als ab einem scharfen Schwellenwert steigt. Also dieses Risiko für ein geringeres Geburtsgewicht. Also je mehr Koffein, vermutlich ein bisschen schwieriger fürs Baby zuzulegen. Höhere Mengen sind problematischer als kleinere Mengen und als ab und zu. Was bleibt unsicher? Was wissen wir einfach nicht mit Sicherheit? Was können wir nicht fix sagen? Das sind offene Fragen. Und das ist, ob geringere Mengen unter 200 Milligramm das Fehlgeburtsrisiko erhöhen. Weiß man einfach nicht abschließend, ob es einen komplett risikofreien Schwellenwert gibt, also wo man sagen kann, eben ja zwei Tassen Kaffee am Tag sind komplett risikofrei. Und das ist das, was ich so spannend finde, weil es wird so suggeriert. Es wird suggeriert, dass es komplett risikofrei sei, zwei Tassen Kaffee zu trinken. Und das kann man so einfach nicht sagen. Ich glaube, mir ist wichtig, wie gesagt, wenn du dich an diese Leitlinien gehalten hast, das soll gar keine Panikmache sein, diese Podcast-Folge, sondern wirklich nur eine Anregung, da noch ein bisschen weiter zu denken und hoffentlich ein bisschen Selbstverantwortung zu übernehmen, weil die Wissenschaft für uns nicht alle Fragen löst. Das ist so, was ich als Wissenschaftsjournalistin und als Ehefrau eines Arztes immer mehr für mich so verstanden habe. Die Wissenschaft, die ist ein super tolles Tool, die gibt uns ganz, ganz viel in die Hand, die manchmal, oder? Es hilft wahnsinnig viel, aber es ist einfach nicht der heilige Gral, weil wir so vieles nicht wissen und auch die Wissenschaft Fehler macht. Was ich damit sagen will, also die Forschung, die rechtfertigt weder, dass wir jetzt panisch werden und sagen, oh Gott, man darf gar kein Koffein mehr trinken, aber eben auch nicht, dass wir sagen dürfen, hey, es ist alles völlig unproblematisch und gar kein Problem. Für mich, und jetzt wird es einfach nur noch persönlich und überhaupt nicht mehr recherchiert und wissenschaftlich, für mich persönlich war dann auch noch so die Überlegung, die mir irgendwie kam, ja, wenn ich jetzt mein neugeborenes Baby habe, wenn mein Baby auf die Welt kommt, dann würde ich ihm ja definitiv keinen, sagen wir mal, halben oder Viertel Espresso in die Milch beimengen. Würde ich nicht machen. Käme mir nicht in den Sinn. Wenn mein Sohn mich fragt, der ist mittlerweile 9 Jahre alt, ob er einen Schluck von meinem Kaffee haben kann, bin ich auch so ein bisschen, okay, aber wirklich nur einen kleinen Schluck und also nicht, wenn er mich am Abend fragen würde. Obwohl ich auch eben, wie gesagt, am Abend sicher kein Koffein trinken würde. Aber ihr versteht, was ich meine. Es ist mehr ein Gefühl als Mutter, dass es sich das nicht gut anfühlt, meinem Kind Koffein zu geben. Das pure Wissen darüber, dass mein Baby, das sich gerade in einer Entwicklungsphase befindet, das noch überhaupt nicht fertig ist, das jetzt gerade mal wahrscheinlich etwa 300 Gramm schwer ist, plus minus. Das ist so ein sensibler Organismus, dass dieser Organismus dieselbe Koffeinkonzentration hat wie ich. Das lässt mich drüber nachdenken, ob ich das möchte als Mutter. Und wie gesagt, da bin ich wieder einfach auf der Gefühlsebene, auf der emotionalen Ebene. Und meine Antwort darauf ist nein, das fühlt sich für mich nicht richtig an, das fühlt sich für mich nicht gut an. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, nobody is perfect. Und ich glaube, wenn man versucht, perfekt zu sein, ist es auch überhaupt nicht gesund, weil es dieses harte Schwarz oder Weiß, immer nein und ich bin hier kein Koffein für mich und mindestens so und so viel Gramm Protein und das, das hält niemand durch und bleibt gleichzeitig weich. Das ist so, ja, was für mich zählt im Moment. Das heißt, meine Abmachung mit mir selbst ist, ich versuche möglichst weitgehend auf Koffein zu verzichten. Tatsächlich habe ich sogar meinem täglichen Matcha abgeschworen, den ich wirklich sehr, sehr liebe, besonders im Sommer, in der Iced-Variante. Aber tatsächlich gibt es für mich kaum ein besseres Heilmittel für eine anstehende Migräne als Koffein. Ich bin Migränikerin, ich würde mal in Klammer sagen gewesen, weil bis vor der Schwangerschaft wahrscheinlich also eine hormonelle Migräne, die mit dem Zyklus korreliert, Ich habe aber gemerkt, dass tatsächlich, ich habe mir schon ganze Medikamentencocktails einverleibt, wenn ich eine akute Migräne hatte, weil das ist ein Schmerz, den, ja, wer es kennt, der kennt es. Der ist mit kaum was zu vergleichen und wirklich schlecht aushaltbar. Und obwohl ich sonst wirklich eigentlich immer auf Medikamente verzichte, da ein Cocktail. Und bei diesem Cocktail, ich habe meistens Ibuprofen, Paracetamol und was war es noch? Mein Arzt, man hat mir noch was dazugegeben, fällt mir gerade nicht mehr ein. Meistens hat das nur vielleicht so 40% des Schmerz runtergeholt, 30%. Ist schon was, absolut. Aber was dann wirklich geholfen hat, war noch ein starker Espresso. Und mittlerweile weiß ich das und mittlerweile, besonders jetzt in der Schwangerschaft, wo ich bis jetzt zum Glück, Holz anfassen, noch keine Medikamente genommen habe, ist das für mich die Go-To-Lösung, wenn ich spüre, oh, da ist was dann im Anmarsch. Wie gesagt, ich habe zum Glück deutlich weniger Migräne, seit ich schwanger bin, respektive es ist auch nicht mehr richtig Migräne, sondern jetzt irgendwie ein bisschen ein anderer Kopfschmerz. Aber wenn der kommt, wenn ich es spüre, früh genug, dann trinke ich einen Kaffee. Und danach geht es mir meistens relativ schnell wieder gut. Und dann gibt es noch so Ausnahmen, die erlaube ich mir. Wenn ich nach Zürich fahre, ich wohne ja mittlerweile nicht mehr in Zürich, das ist auch ein Thema, das habe ich noch nicht ganz verdaut. Ich liebe Zürich, ich bin in Zürich aufgewachsen, also schon im Kindergarten und in der Primarschule dort. Ich liebe diese Stadt ganz, ganz heiß. Ich liebe nicht alles an Zürich, es gibt viele Gründe, warum ich rausgezogen bin, aber mal ein Inhalt für eine andere Folge. Aber ich wohne jetzt hier auf dem Land und pendle dann manchmal nach Zürich, wenn ich nämlich für meinen anderen Job, den ich noch mache, nach Zürich muss für Podcastaufnahmen. Und dann fahre ich rein und in unserem Office dort in Zürich haben wir einfach wunderbaren Kaffee. Wir sind nämlich gleichzeitig auch ein Café. Das ist ganz lustig, im oberen Bereich ist ein wunderschönes Café. Wir haben fantastischen Matcha und aber eben auch einen einfach unglaublichen Kaffee. Und da gönne ich mir ab und zu einen Cappuccino. Ja, so viel Schwangerschaftsconfessions. Ja, ich hoffe, dass dich diese Folge nicht verunsichert hat. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, dass sie Anlass gegeben hat, den eigenen Konsum von Koffein vielleicht zu hinterfragen, auch mit ein paar vielleicht Klischees aufzuräumen. Und gleichzeitig auch einfach ein bisschen weiter zu denken und weiter zu gucken, okay, was passiert denn da im Körper wirklich und was sagen die Studien? Ich packe euch, wie gesagt, alle relevanten Studien da rein, dass ihr überprüfen könnt, ob ich Blödsinn erzählt habe oder euch selber tiefer da reinlesen könnt. Genau, das war's von meiner Seite. Was ich aber noch sagen möchte, ist, ich habe im Urlaub manchmal meine Instagram-Tätigkeit wieder so ein bisschen mehr intensiviert und war mit einigen von euch im Austausch und da sind teilweise sehr, sehr coole Fragen gekommen. Und ich habe mir einige von diesen Fragen aufgeschrieben, wie zum Beispiel hier, was mir gerade einfällt, ist, wie begleitest du dich eigentlich als Doula auf die Geburt vor und was hältst du für super relevant als Vorbereitung für die Geburt? Dazu möchte ich unbedingt eine Podcast-Folge machen. Wie gesagt, ich mache mir keinen Druck. Die Folgen kommen ein bisschen unregelmäßig. Aber wenn ihr keine verpassen wollt, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn ihr diesem Podcast folgt. Und wenn ihr vielleicht diesen Podcast auch bewertet und jemandem schickt, der sich dafür auch interessieren kann. Genau. Und ich verbleibe damit, euch einfach eine super Zeit zu wünschen, bis wir uns das nächste Mal hören.